Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Mord, Suizidversuche und sowohl psychische als auch physische Gewalt. Hass. Selten wird ein dermaßen starkes Wort so inflationär benutzt. Wir hassen Montage, den Regen, den rivalisierenden Sportverein oder vielleicht Grünkohl. Doch in Wahrheit kennen nur wenige von uns das Gefühl, richtig zu hassen. Aus tiefster Seele. Die Ursprünge dieses destruktiven Gefühls variieren jedoch. Wurde einem Unrecht angetan? Vertrauen missbraucht? Wenn es jemanden auf dieser Welt gibt, der Auskunft über wahren Hass geben könnte, dann ist es zweifellos Edmund Kemper. Die Taten, zu welchen ihn diese Emotion trieb, sind ungeheuerlich und beispiellos. Und damit herzlich willkommen zur 11. Folge Tod und Sünde, dem finalen Kapitel von Edmund Kemper. Bevor es losgeht, wie immer der Verweis auf meinen Instagram-Account, wo ihr Bilder und Zusatzinfos zu den Fällen findet. Klickt dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt bei Instagram nach tus.podcast. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung für Tod und Sünde dalassen, wenn euch meine Arbeit gefällt. Besten Dank! Wir haben in den vergangenen 2 Folgen erfahren, unter welch grausamen Umständen Ed aufwuchs, wie er begann, Gewaltfantasien zu entwickeln, welche er zunächst an den beiden Hauskatzen verwirklichte, nur um wenige Jahre später seine Großeltern zu ermorden. In der psychiatrischen Klinik Atascadero wurde Kempers überdurchschnittliche Intelligenz festgestellt, mit deren Hilfe in Kombination mit Fahrlässigkeit des Personals es ihm gelang, bereits nach gut 5 Jahren wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Im Laufe der Zeit steigerte er nicht nur seinen Alkoholkonsum, auch die Streitereien mit seiner Mutter Clarnell erreichten stets neue, unschöne Höhepunkte. Schließlich entschied sich Ed, nachdem er bereits zahlreiche Anhalterinnen sicher von A nach B gebracht hatte, seine Grenzen auszuloten, was schließlich in einem zweiten Doppelmord endete. Von da an ging es in Ed Kempers Leben steil bergab. Nicht nur hatte er seinen Job verloren, er hatte zudem Gefallen daran gefunden, seine perversen Fantasien und Machtwünsche an den Leichen seiner Opfer zu befriedigen, sodass er schon bald darauf 3 weitere Studentinnen ermordete und ihre Körper schändete. Teile von ihnen und zahlreichen anderen Menschen wurden in der Gegend um Santa Cruz gefunden und die Bevölkerung wurde zunehmend unruhig und misstrauisch. Die Polizei tappte im Dunkeln und viele Beamte trafen sich nach Feierabend im Jury Room, um die wildesten Theorien über den oder die Serienmörder durchzuspielen. Ihnen fiel nicht auf, dass Big Ed, welcher immer häufiger Teil der Runde war, besonders große Ohren bekam, wenn über den Fortschritt der Ermittlungsarbeiten gesprochen wurde. An diesem Abend saß Kemper jedoch in seinem Zimmer daheim bei Clarnell. Er hatte sich eine Dose Bier aufgerissen, eine Kippe im Mundwinkel und starrte gebannt auf seinen Fernseher. Wieder einmal flimmerten seine großen Idole über den Bildschirm. Schicke Uniform, imposante Hüte, blitzende Marken. Aus ihm wäre bestimmt ein guter Cop geworden, wenn er nur nicht so verdammt groß wäre. Noch immer ärgerte er sich, dass die Polizeiakademie seine Bewerbung abgelehnt hatte. Er konnte doch nichts dafür, es war doch nicht seine Schuld, dass er so verdammt riesig war. Plötzlich klopfte es zaghaft an seine Tür. Clarnell war es wohl nicht, das hörte sich anders an, wenn sie denn überhaupt anklopfte. Also bat Ed darum, einzutreten. Seine Schwester Ellen schloss die Tür hinter sich, blieb aber direkt neben ihr stehen. Leise fragte sie ihren großen Bruder, ob er von den Leichenfunden gehört und ob er gar etwas damit zu tun habe. Ed schaltete den Fernseher aus, blickte genervt zu seiner Schwester hinüber und rollte mit den Augen. Er behauptete, er habe mit dieser Frage gerechnet und dass Clarnell ihn ebenfalls darauf angesprochen hätte. Sie habe die ganzen alten Geschichten wieder hochgeholt, von damals, die Katze, Oma und Opa und so. Sie seien mal wieder richtig aneinander geraten und Ed riet seiner kleinen Schwester, das Thema besser nie wieder anzusprechen. Es würde nur für Ärger und Unruhe sorgen. Ellen nickte und verließ schweigend das Zimmer. Als er den Fernseher wieder einschaltete, bemerkte er, dass er vor Wut seine Bierdose zerdrückt hatte. Februar 1973. In den ersten 2 Monaten des Jahres hatte es bereits 13 Morde in der Gegend gegeben. Inzwischen waren selbst die wunderschönen Nationalparks Kaliforniens nahezu menschenleer. Kaum jemand traute sich noch zu wandern oder gar per Anhalter zu reisen. Wer konnte, bildete Fahrgemeinschaften, nutzte die öffentlichen Verkehrsmittel oder stieg, im äußersten Notfall, nur zu Fremden in den Wagen, wenn diese sich mit dem Parkaufkleber einer lokalen Uni als vertrauenswürdig auswiesen. Trotz der Umstände gelang es Kemper nach wie vor, fremde Studentinnen von sich und seinen guten Absichten zu überzeugen und spielte noch immer den freundlichen Chauffeur. Er genoss die Macht und Kontrolle. Sobald ein Mädchen zu ihm in seinen Wagen gestiegen war, war es bereits tot. Es sei denn, er wollte es anders. Er selbst sprach seine potenziellen Opfer während der Fahrt nie auf die brutalen Morde an, welche die Bevölkerung beunruhigten. Taten sie es jedoch, so genoss Kemper die Furcht. Es amüsierte ihn, wie die Coeds fantasierten, wie der Killer wohl aussah, was er beruflich machte und wie viele von ihnen er wohl noch erwischen würde. Jedes Mal, wenn sie das Thema ansprachen, ließ Kemper sie gehen. Er konnte sie dann nicht mehr töten. Zum einen sah er das scheußliche Bild, was alle von ihm, dem Schlechter, hatten, und zum anderen schämte er sich. Warum konnte er nicht normal mit Frauen umgehen? Warum hatte seine Mutter ihn so verdorben? Warum konnte sie ihn nicht einfach lieben? Clanell unternahm gelegentlich spontane Ausflüge mit ihrer Arbeitskollegin Sarah Hallett. Doch dieses Mal versetzte Sarah sie in letzter Minute, sodass Eds Mutter allein verreiste. Als sie wieder zu Hause war, lud sie ihre Freundin ein, um sich zumindest die Urlaubsfotos gemeinsam mit ihr anzusehen. Doch Sarah giftete sie bloß an, was sie denn ein Urlaub interessiere, bei welchem sie gar nicht dabei gewesen war. Clanell war sichtlich gekränkt und daraufhin setzte sich Ed zu ihr an den Tisch und sagte, er würde die Fotos gerne sehen wollen. Ein paar Minuten blätterten die beiden durch das Fotoalbum, doch plötzlich schlug Clanell es zu, sprang vom Stuhl auf und blaffte ihren Sohn an, er könne sich sein Mitleid sparen. Am Nachmittag des 5. Februar eskalierte schließlich ein Streit zwischen den beiden. Zwar waren dicke Luft und Geschrei an der Tagesordnung, doch an diesem Tage wurde Ed das erste Mal handgreiflich gegenüber Clanell. Sie gab ihrem Sohn die Schuld daran, dass sie seit Jahren keinen Sex mehr gehabt habe. Nach einem lautstarken Wortgefecht, rasend vor Wut, packte der 2,6 Meter große Koloss sie an den Schultern und schmiss sie in hohem Bogen auf ihr Bett. Anschließend stürmte er aus der Wohnung, rief noch, er fahre ins Kino, knallte die Tür hinter sich zu und hastete zu seinem Wagen. Mit quietschenden Reifen raste Ed in seinem Ford Galaxy davon. Dieses Mal sollte sie seinen Zorn spüren, sie sollte sehen, wozu sie ihn trieb. Es würde unmittelbar vor ihr geschehen. Es regnete in Strömen. Kemper fuhr schnurstracks zur University of California, wo seine Mutter angestellt war. Als die Pförtner den Parkaufkleber in seiner Windschutzscheibe kleben sahen, grüßten sie freundlich und öffneten die Schranke. Bereits von Weitem erblickte Ed die 23-jährige Rosalind Thorpe, welche nervös von einem Bein aufs andere trat und offenbar nach einer Mitfahrgelegenheit Ausschau hielt. Sie war eine selbstbewusste junge Frau und hatte keine Angst, trotz der zahlreichen Mordfälle in der letzten Zeit zu einem Fremden ins Auto zu steigen. Sie besuchte neuerdings sogar Selbstverteidigungskurse. Außerdem war der schnauzbärtige Riese, welcher behauptete, zur Bibliothek zu müssen, äußerst höflich und hatte zudem eine Parkberechtigung. Er wollte gerade mit Rosalind das Gelände verlassen, da erregte die 20-jährige Alice Liu Eds Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Rosalind war Alice ein eher vorsichtiger und skeptischer Mensch, doch fatalerweise hielt sie die beiden Insassen des cremefarbenen Ford, welcher plötzlich neben ihr hielt, für ein glückliches Pärchen. Von einem Killerpaar hatte sie noch nie gehört, also ließ sie jegliche Vorsicht sausen und nahm auf dem Rücksitz des Wagens Platz. Es wurde bereits dunkel, doch von der Universität, welche auf einem Hügel lag, hatte man einen tollen Ausblick auf die umliegenden Berge und Schluchten. Nachdem Kemper seinen Wagen in einen schlecht einsehbaren Bereich des Campus manövriert hatte, machte er die beiden Frauen auf die Aussicht aufmerksam und als beide nach rechts aus dem Fenster blickten, zog Kemper unbemerkt seine 9mm Pistole unter dem Sitz hervor. Auf halber Strecke zögerte er einen Augenblick, doch dann hob er den Arm. Zunächst schoss er Rosalind in den Kopf, sodass dieser gegen das Fenster schlug. Alice begann panisch zu schreien, sie hielt sich noch schützend die Arme vors Gesicht und bewegte sich, sodass Kemper sie zweimal verfehlte. Doch der dritte Schuss durchschlug ihre Hände und traf die junge Frau in die Schläfe. Hektisch wickelte er die beiden Körper in Decken und brachte den noch immer laufenden Motor seines Wagens zum Aufheulen. Am Pförtnerhäuschen angekommen, kurbelte Ed das Fahrerfenster herunter, zeigte mit dem Daumen auf die beiden reglosen Körper und erklärte, dass er zwei volltrunkene Kommilitoninnen ins Wohnheim fahren würde. Der Alkoholkonsum mancher Menschen sei besorgniserregend. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht, einem kurzen Blick auf Eds Parkaufkleber und Schulterzucken, öffnete man ihm die Schranke und wünschte dem freundlichen Helfer noch einen schönen Abend. Es war so einfach, oder war er endlich mal gut in etwas? Sie waren bereits außerhalb der Stadt, als Kemper ein leises Röcheln vom Rücksitz vernahm. Er drosselte das Tempo, zog erneut seine Pistole und schoss Alice Leo ein weiteres Mal in den Kopf. Anschließend hielt er an, lud die beiden Leichen in den Kofferraum und stoppte an einer Tankstelle, um sich das Blut von den Händen und der schwarzen Jeans zu waschen. Zu Hause in Abdos angekommen, parkte Ed an der Straße und ging ins Haus. Seine Mutter schrie sofort los, wo er denn so lange gewesen sei. Er blaffte sie an, dass er im Kino eingeschlafen sei und jetzt noch Zigaretten holen wolle. Während Clanell drinnen vor dem Fernseher saß, ging Kemper zum Kofferraum seines Wagens, zückte das große Jagdmesser und enthauptete die beiden Leichen, quasi auf offener Straße. Die Köpfe verstaute er in den eigenen Taschen der Studentinnen, trug sie ins Haus und verging sich an ihnen. Die Köpfe der Frauen hatten es ihm immer schon besonders angetan. Sie waren nicht nur am hübschesten anzusehen, sie waren zudem das Zentrum seiner Opfer. Sie sprachen, hörten, sahen und dachten mit ihnen. Als Ed ein Kind war, hatte man ihm gesagt, dass, wenn man den Kopf eines Lebewesens abtrennte, dann nichts mehr von ihm übrig bliebe. Der Rest des Körpers sei nichts ohne den Kopf. Das sah Kemper jedoch inzwischen anders. Clanell war inzwischen zu Bett gegangen, als Ed entschied, auch die Körper aus dem Auto zu holen. Nur ein paar Zimmer neben seiner schlafenden Mutter verging er sich an ihnen und verbrachte die ganze Nacht mit ihnen im Bett. Er fühlte sich mächtiger als jemals zuvor. Am nächsten Tag, als die Luft rein war, entfernte Kemper die Projektile aus den Schädeln, um Rückschlüsse auf die Tatwaffe zu verhindern. Außerdem säuberte er die Leichen nach dem Missbrauch, machte sich aber nicht mehr die Mühe, sie zu zerteilen. Es gab ihm keinen Kick mehr. Priorität hatten das schnelle Entsorgen und erneute Untertauchen in der Masse. Mit den kopflosen Körpern im Kofferraum fuhr Ed nun zu einem Freund. Sie aßen und gingen gemeinsam ins Kino. Anschließend fuhr Kemper Richtung San Francisco, um die Ermittler denken zu lassen, der Täter sei aus dem Norden. Er entsorgte Körper, Hände und den Rest der Leichen getrennt, behielt jedoch die Rucksäcke der beiden, inklusive Ausweise und anderer persönlicher Gegenstände. Er hatte bereits zuvor Trophäen seiner Opfer behalten, doch dieses Mal war es anders. Er wollte wissen, wen er da überhaupt getötet hatte. Wer waren diese jungen Frauen? Am 13. Februar, nur eine Woche nach Kempers letztem Doppelmord, atmete ganz Kalifornien erleichtert auf, als eine sensationelle Meldung durch die Medien ging. Man hatte Herbert William Mullen festgenommen, welcher nachweislich für den Tod zahlreicher Menschen im Bundesstaat verantwortlich war. Der Serienmörder war nicht nur zur selben Zeit aktiv wie Kemper, er wohnte zudem ebenfalls in Santa Cruz. Nur einen Tag nach Mullens Verhaftung fand man die beiden enthaupteten Körper von Rosalind Thorpe und Allison Liu in der abgelegenen Schlucht des Eden Canyons, südöstlich von Oakland. Zunächst schrieb man sie auf Mullens Konto, doch Kemper erfuhr eines Abends im Jury Room bei Tequila und Bier, dass man Zweifel an der Theorie hegte. Da passte etwas nicht. Zwar gestand Mullen im Laufe der Zeit zahlreiche Morde und hatte keinen speziellen Opfertypus. Seine Opfer waren zwischen 4 und 73 Jahren alt. Allerdings sind ausschließlich junge Frauen zerstückelt und in der Wildnis verstreut worden. Ed, welcher bereits innerlich froh gewesen war, dass ein Sündenbock für seine Gräueltaten herhalten musste, bekam schwitzige Hände, als er Jim davon sprechen hörte, wie nach Mullens Verhaftung Kapazitäten der Strafverfolgung frei wurden. Diese sollten nur mit Hochdruck die Fälle der zerstückelten Studentinnen untersuchen. Man war sich inzwischen sicher, dass Serienmörder Mullen nicht der Co-Ed-Killer war. Im April erwarb Kemper ganz offiziell eine 44er Magnum. Bei diesem Trommelrevolver handelte es sich um ein Schwergewicht unter den Handfeuerwaffen. Ed machte sich keine Sorgen, schließlich war seine Akte bereits 1969 nach seiner Entlassung aus Atascadero versiegelt worden. Und außerdem war er erst kürzlich von offizieller Seite als genesen erklärt worden. Er wunderte sich, als er nur wenige Tage später vor seiner Haustür angesprochen wurde. Detective Michael Aluffy und sein Kollege Don Smith staunten nicht schlecht, als der 2,6 Meter große Kemper sich als die Person herausstellte, nach der sie suchten. Sie erklärten ihm, sie seien darüber informiert worden, dass Kemper eine Schusswaffe besäße, welche sie konfiszieren müssten. Man würde zunächst seine versiegelte Akte überprüfen und dies dauere eine Weile. Falls alles in Ordnung sei, bekäme er sie selbstverständlich anschließend wieder ausgehändigt. Ed wurde nervös. Er wusste nicht, um welche seiner Waffen es ging. Auf dem Weg zum Wagen spielte er die Szenarien durch. Seine 9mm, die Tatwaffe, lag wie immer unter dem Fahrersitz. Wenn die Cops sie mitnähmen, könnten sie ihn vielleicht überführen. Vielleicht wussten sie etwas, das er nicht im Juryroom aufgeschnappt hatte. Dann wäre es aus für ihn. Er würde wieder hinter Gittern landen. Oder kamen sie wegen der 44er Magnum, welche er erst Tage zuvor erworben hatte. Diese lag im Kofferraum und er hatte noch nicht mit ihr gemordet. Also ging Ed zielstrebig zum Heck des Wagens. Im Notfall würde er sie eben beide erschießen. Doch obwohl er Luffy erst frisch zum Detective befördert worden war, so waren er und sein Kollege jedoch erfahrene Polizisten und stellten sich instinktiv links und rechts neben den Koloss, als dieser den Schlüssel in das Wagenschloss schob. Er hätte keine Chance. Mit einem freundlichen Grinsen überreichte Ed die Waffe, erleichtert, dass die Cops wohl nicht wegen der Tatwaffe gekommen waren. Sie plauderten noch eine Weile und schließlich wünschte man sich einen schönen Tag. Die Beamten stiegen in ihren Wagen und machten sich auf den Weg zurück zum Revier. Die nächsten Tage waren für Kemper unerträglich. Er hatte Angst, dass man ihm auf der Spur sei, bekam ständig kalte Schweißausbrüche und kaum ein Auge zu. Wieder und wieder durchwühlte er die Kiste, in welcher er die Trophäen seiner Opfer aufbewahrte. All diese Menschen hatte er getötet, Unschuldige, es musste aufhören. Aus Angst, Clannel könnte die Kiste entdecken, verbrannte Ed die meisten seiner Trophäen. Der Gedanke, dass sie womöglich herausfand, was er getan hätte, lähmte ihn. Auf der einen Seite spielte Kemper mit dem Gedanken, beim nächsten Streit vor ihren Augen die Polizei anzurufen und sich als Co-Ed-Killer zu erkennen zu geben, nur um ihr geschocktes Gesicht sehen zu können. Auf der anderen Seite graute ihm vor dem Gedanken, sie würde erkennen, dass ihr Sohn tatsächlich ein Monster war. Wäre sie geschockt? Oder wäre sie vielleicht sogar zufrieden? Schließlich hätte sie nach all den Jahren am Ende doch recht gehabt. Wie auch immer, es musste enden. Doch er konnte nicht vor ihr weglaufen. Sie kannte ihn zu gut. Sie kontrollierte ihn. Es gab nur einen einzigen Weg. 20. April 1973. Karfreitag. Als Clannel am Abend betrunken von einer Party nach Hause kam, torkelte sie in ihr Schlafzimmer, legte sich ins Bett und begann ein Buch zu lesen. Eine Weile später, sie wollte gerade das Licht ausschalten, als ihr Sohn das Zimmer betrat. Sie maulte ihn an, warum er um 4 Uhr morgens nicht im Bett sei. Auf die Antwort, dass er bloß sehen wollte, ob sie inzwischen wieder heimgekommen war, entgegnete sie bloß, »Ach, ich schätze, du willst jetzt reden, ha? Lass uns das morgen früh machen.« Doch Ed schaute sie nur eindringlich an und sagte, »In Ordnung, gute Nacht«, ehe er sich wieder umdrehte und in seinem Zimmer verschwand. Eine ganze Stunde lang lag er schweigend auf seinem Bett, starrte an die Decke und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Doch schließlich stand er auf, griff sich, wie bereits 16 Jahre zuvor, einen Zimmermannshammer und sein Taschenmesser, mit welchem er rund ein Jahr zuvor Mary Ann Pesky getötet hatte, und stand schließlich neben seiner schlafenden Mutter. Minuten vergingen. In Eds Kopf raste es. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Es musste aufhören, es musste ein Ende haben. Der Hammer traf Clannels Schläfe mit solcher Wucht, dass sie auf der Stelle tot war. Doch das war nicht genug. Ed drehte sie auf den Rücken, setzte sich auf sie und durchschnitt ihre Kehle, bevor er begann, den toten Körper seiner Mutter zu enthaupten. Als er ihn schließlich in Händen hielt, schrie er ihn an, so laut er nur konnte. Sein Hals schmerzte, als er wieder zu Atem kam. Da bemerkte Kemper, dass er unsauber geschnitten hatte. Aus dem Hals seiner Mutter baumelten sowohl Luftröhre als auch die Stimmbänder. Er packte das blutige Gewebe, riss es heraus und warf es zusammen mit ihrer Zunge in den Müllzerkleinerer der Spüle. Dies erschien ihm angemessen, waren es doch die Organe, welche seine Mutter am häufigsten genutzt hatte, um ihn fertig zu machen. Anschließend stellte er den Kopf seiner Mutter auf ein Regalbrett und bewarf ihn minutenlang mit Dartpfeilen, während er ihn anbrüllte. Schließlich schlug er ihr mit der Faust das Gesicht ein oder das, was davon noch übrig war. Viele Quellen berichten, dass er sogar noch Fellatio am Kopf seiner Mutter vollzog, hierfür konnte ich jedoch keinen endgültigen Nachweis finden. Erschöpft schleifte Kemper den Leichnam in den Kleiderschrank und betrank sich heftigst. Schließlich realisierte Ed, dass er geliefert war. Die 6 Co-Eds, welche er zuvor ermordet hatte, waren von ihm so entsorgt worden, dass man keinerlei Rückschlüsse auf ihn hatte ziehen können. Er war gründlich und bedacht vorgegangen, doch nun lag seine eigene Mutter aufs Übelste abgeschlachtet in seiner Wohnung und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis dies auffiel. Kemper konnte bereits hören, wie die schweren Metallgitter des Gefängnisses hinter ihm zuschlugen, doch er würde es ihnen nicht einfach machen. Er würde einen filmreifen Abgang hinlegen, so wie es sich für ein Monster gehörte. Sie sollten alle sehen, wozu seine Mutter ihn gebracht hatte, die Art, wie sie ihn aufzog, die Art, wie er aufwachsen musste. Um sich einen zeitlichen Vorsprung zu verschaffen, griff er am Abend zum Telefon und wählte die Nummer von Clannells guter Freundin Sarah Hallett. Die beiden waren Arbeitskolleginnen an der Uni und unternahmen des Öfteren spontane Ausflüge, gerne auch an Feiertagen. Ed hoffte, dass, wenn beide Frauen plötzlich verschwenden, niemand so schnell Nachforschungen anstellen würde. Es war Samstag, ein Tag vor Ostern, und Sarah war freudig überrascht, als Clannells Sohn sie spontan zum Essen einlud. Sie würden sich zu dritt einen schönen Abend machen. Kurz darauf traf die ahnungslose Sarah in der Ord Road ein und betrat das Haus mit der Nummer 609A, dessen Haustür nur angelehnt war. Plötzlich legte sich von hinten ein kräftiger Arm um ihren Hals und die Füße der 59-Jährigen verloren den Kontakt zum Boden. Kemper trug sein Opfer vor der Brust, als Sarahs Genick unter der gewaltigen Kraft nachgab und brach. Kemper versteckte den Leichnam im Schrank hinter der Wohnungstür, öffnete sich noch ein Bier und setzte sich an den Küchentisch. Mit zitternden Händen kritzelte er eine Notiz, welche er neben das blutüberströmte Bett seiner Mutter legte. Nicht schlampig oder unvollendet, es fehlte einfach an Zeit. Habe Dinge zu erledigen. Samstagmorgen, etwa 5.15 Uhr. Sie muss nicht mehr durch die Hände des mörderischen Schlechters leiden. Es ging schnell. Sie schlief. Kein Schmerz. So, wie ich es wollte. Schließlich parkte Ed den Mustang seiner Mutter ein paar Blocks weiter, schnappte sich alle Waffen, die er mit der Zeit angesammelt hatte, und lud sie in Sarah Hallets Wagen. Mit diesem floh er am 22. April 1973 gegen 10 Uhr morgens aus der Stadt. Tagelang fuhr er strikt gen Osten, immer geradeaus. Im Radio lauschte er gebannt den Nachrichten, doch es wurde nicht über den grausamen Doppelmord berichtet. Er hielt sich mit Koffeintabletten wach und fantasierte, wie er seinen Abgang gestalten würde. Er hatte 3 großkalibrige Schusswaffen im Wagen, inklusive 200 Schuss Munition. Damit könnte er noch verheerenden Schaden anrichten. Doch als er schließlich am 24. April nach rund 2.500 Kilometern die Berge Colorados erreichte, war er mehr und mehr der Überzeugung, dass dies der falsche Weg sei. Er hatte sein Ziel erreicht. Nach über 16 Jahren des inneren Kampfes war es vollbracht. Es wäre gänzlich ohne Emotionen, sinnlose Zeitverschwendung, jetzt noch weiter zu morden. Also hielt Ed seinen Wagen an einer Telefonzelle in Pueblo an, und um 20 nach 5 in der Früh ging ein Anruf im Sheriffs Büro in Santa Cruz ein. Ed fragte nach Jim und erzählte diesem, dass er seine Mutter ermordet habe, doch sein alter Bekannter hielt ihn für betrunken und nahm ihm die Geschichte einfach nicht ab. Mit den Worten, er solle seinen Rausch ausschlafen, legte Jim schließlich auf, und Ed stand perplex mitten im Nirgendwo, den Hörer noch immer in der Hand. Eine Weile später versuchte er es erneut und diesmal forderte er Detective Michael Alaffy auf, bei ihm zu Hause vorbeizufahren und nach Clannell zu sehen. Schließlich hatte er erst kürzlich Kempers Revolver beschlagnahmt und wusste genau, wo er wohnte. Tatsächlich machte dieser sich mit einem Kollegen auf den Weg nach Abdos in die Ord Road. Nachbarn verwiesen auf einen merkwürdigen Geruch und als die Beamten ins Haus eindrangen, schlug ihnen ein bestialischer Gestank entgegen. Im Schlafzimmer stießen sie auf ein Blutbad, Eds hektisch geschriebenes Geständnis, und im Schrank entdeckte Alaffy eine blutige Decke. Als er sie vorsichtig anhob, blickte er unmittelbar in Clannells entstelltes Gesicht. Die beiden Cops gingen vor die Tür, um frische Luft zu schnappen, und riefen umgehend die Spurensicherung. Es stand fest, Big Ed hatte die Wahrheit gesagt. Unterdessen waren Einsatzkräfte des zuständigen Countys in Pueblo auf dem Weg zu jener Telefonzelle, an welcher Ed noch immer stand und mit den Behörden in Santa Cruz telefonierte. Als er die Sirenen in der Ferne hören konnte, ließ er den Hörer fallen und ergab sich widerstandslos. Detective Michael Alaffy holte ihn schließlich ab und verbrachte ganze 3 Tage mit Kemper im Polizeiwagen auf dem Weg zurück nach Kalifornien. Bereits unterwegs legte dieser ein umfassendes Geständnis ab und berichtete Alafi von seinen schockierenden Taten, jedoch ohne dabei Reue vernehmen zu lassen. In Kalifornien angekommen, führte Kemper sie zu jenen Orten, an welchen er sich der Körperteile seiner Opfer entledigt hatte, und ließ sich im Zuge seiner psychologischen Untersuchung sogar unter Einfluss von Amobarbital, einem Wahrheitsserum, welches gelegentlich bei Verhören durch das Militär zum Einsatz kam, zu seinen Fantasien und Taten befragen. Hierbei gab er unter Tränen an, sogar kleine Teile von Alko Kos Arm verzehrt zu haben, dementierte dies jedoch später wieder. Er habe dies nur ausgesagt, um seine Chance auf Unzurechnungsfähigkeit zu erhöhen. Während er auf seinen Prozess wartete, hatte er außerdem zweimal vergeblich versucht, sich mit einem abgebrochenen Kugelschreiber die Pulsadern aufzuschneiden. Schließlich wurde er am 23. Oktober 1973 des achtfachen Mordes angeklagt. Da Kemper jedoch vollumfänglich geständig war und seine Taten bis ins kleinste Detail schilderte, hatte sein Anwalt jedoch keine guten Karten. Er hatte mit seiner Strategie, seinen Mandanten als unzurechnungsfähig darzustellen, wie zu erwarten war, keinen Erfolg. Kemper plante seine Verbrechen, handelte rational und überlegt. Er war sich jederzeit bewusst, dass seine Taten falsch waren. Selbst seine kleine Schwester Ellen sagte für ihren Bruder aus, indem sie auf das merkwürdige Verhalten in bereits jungen Jahren verwies. Dem Staate Kalifornien reichte dies jedoch nicht aus, um eine Geisteskrankheit festzustellen. Auf die Frage hin, was Kemper selbst für eine angemessene Strafe hielt, erinnerte er sich an die morbiden Hinrichtungsspiele, welche er bereits als Kind mit seinen Schwestern gespielt hatte. Er antwortete dem Richter: Tod durch Folter. Am Ende des Prozesses, welcher keine 3 Wochen dauerte, wurde er zwar zum Tode verurteilt, durch eine Änderung der Gesetzeslage wurde hieraus jedoch eine 7-mal lebenslängliche Haftstrafe in der Correctional Medical Facility in Vacaville, Kalifornien. Dort sitzt er noch heute, seit inzwischen über 50 Jahren. Trotzdem war er stets sehr kooperativ, machte nie Ärger und Tests belegten inzwischen einen IQ von stolzen 145. Gemeinsam mit Robert Ressler und John Douglas, 2 Kriminalisten des FBI, entwickelte Kemper die ersten Schritte dessen, was wir heute als Profiling kennen. Dies ist ein heutzutage unabdingbares Mittel zur Eingrenzung von möglichen Tätergruppen. Es kommt unter anderem häufig bei der Suche nach unbekannten Serientätern zum Einsatz und Kemper half entscheidend dabei, dieses komplexe System auszuklügeln. Die Serie Mindhunter befasst sich sehr detailliert mit dieser Thematik, dicke Empfehlung an dieser Stelle. Leider gibt es derzeit keine neuen Episoden. Soweit ich weiß, hat sich der Produzent vorerst anderen Projekten zugewandt und die Darstellerinnen und Darsteller aus ihren Verträgen entlassen. Wie auch immer, in Haft benahm Kemper sich immer zu vorbildlich. Er sprach jahrelang Bücher auf Kassetten ein, quasi die ersten Hörbücher, damals waren sie jedoch ausschließlich für Blinde gedacht. Hierfür erhielt Kemper sogar eine Auszeichnung. Zwar fand diese nur hinter dickem Sicherheitsglas Platz, doch Kemper war mächtig stolz auf sie, hatte er doch nie zuvor Anerkennung für irgendwas bekommen. Es gab zwischenzeitlich sogar eine Begnadigungsanhörung. Kemper ließ dort jedoch verlauten, dass er sich nicht bereit fühle, überhaupt wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Ganz gleich, ob er überhaupt eine Chance hatte oder nicht, er würde lieber in Haft bleiben. Und so kam es selbstverständlich auch. Er behauptete stets, ähnlich wie auch Volker Eckert, 2 Persönlichkeiten in sich gehabt zu haben. Wenn die dunkle Seite übernahm, wäre dies wie ein Blackout, welcher ihn jede Kontrolle verlieren ließ. Jedoch wurde keine Diagnose gestellt, welche dies medizinisch belegte. Zudem gab er seiner Mutter die meiste Schuld, hätte sie ihn nicht so schlecht behandelt, wäre er niemals zu diesem Monster geworden. Und dann war da noch Atascadero, wo es den wohl schlechtesten Umgang gab, den man sich für einen pubertierenden, sich entwickelnden Jungen wünschen würde. Ich könnte noch ausführlicher über die forensischen Ergebnisse sprechen, zu welchen die untersuchenden Expertinnen und Experten gelangten, doch das würde jetzt den Rahmen sprengen. Am Ende weiß man nur eins, dieser Mann hat 10 Menschen brutal ermordet, geschändet und wie Müll entsorgt. Auch wenn Kemper in seinen Interviews noch so freundlich, nahezu sympathisch rüberkommt, darf man niemals vergessen, zu welch Scheußlichkeiten der manipulative Serienmörder imstande war. Seit er vor gut 10 Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte, ist er die meiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen, seine gesundheitliche Verfassung ist eher schlecht. Er ist heute 73 Jahre alt und die nächste Chance auf Begnadigung hat er im Jahre 2024. Ich persönlich bezweifle, dass er dort überhaupt erscheinen wird und falls doch, wird man ihn für die wenigen Jahre, die ihm noch bleiben werden, zweifellos in Haft behalten. Oder aber er bekommt, wie auch Fritz Honka, eine neue Identität und wird bis an sein Lebensende in einem Heim untergebracht. Und damit bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Lasst gern eine Bewertung für den Podcast da, auf welcher Plattform auch immer ihr das hier gerade hört. Schaut außerdem auf meinem Instagram-Profil vorbei, den Link gibt es wie gewohnt in den Shownotes oder sucht direkt bei Instagram nach tus.podcast. Eins möchte ich an dieser Stelle noch loswerden. Hab dich lieb, Mama. Bis zum nächsten Mal bei Tod und Sünde. Macht's gut.